Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur Folge 290 des CC2, des Computer Club 2. Ich begrüße Sie alle zu einer Sondersendung, die wie üblich eine Stunde dauern wird. Aber Sie wissen ja, die Zeit vergeht schneller als wir denken. Ich bin aber nicht allein, sondern habe viel Unterstützung. Wer ist der Nächste?
290. Sendung klingt gut, klingt so fast nach 300. Sendung. Die steht ja auch bald vor der Tür. Sind noch 10 Wochen, um es ganz schnell zu rechnen.
Du bist ja klug.
Du merkst, dass die Mathematik mir liegt, ne?
Ja, und wie?
Ja, herzlich willkommen alle, die uns zuhören, ob die nun am Lautsprecher sitzen oder den Knopf im Ohr haben. Alle herzlich willkommen und viel Spaß bei der Sendung.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Hier ist der Heinz Schmitz. Und was wir noch haben, ist einen ganz interessanten Gast dabei, der uns mal die Gefahr aus dem Internet oder die Rechtsfalle Internet näher erläutern kann. Das ist Christian Solmecke aus Köln. Er ist Rechtsanwalt, hat sich auf Medienrecht spezialisiert. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Begrüßung und auch herzlichen Dank für die Einladung zum Interview.
Aber ich glaube, Sie werden es nicht ganz schaffen, uns die komplette Liste aller möglichen Verletzungen zu erklären. Das ist ja mittlerweile sehr viel geworden.
Das muss man leider so sagen. Das würde einige Stunden, wenn nicht sogar Wochen dauern. Aber sagen wir mal so, das Schlimmste, was passieren kann, das kriegen wir in der Stunde ganz bestimmt beantwortet.
Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
Ja, wenn man sagt, das Schlimmste ist das, wo im Moment die meisten Abmahnungen kursieren, dann sind wir unweigerlich beim Thema File-Sharing oder bei der Nutzung von Tauschbörsen. Da ist also im Moment nach wie vor der Löwe los. Wer BitTorrent oder BeerShare im Moment noch nutzt, der muss mit höchster Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft mit einer teuren Abmahnung rechnen.
Ich habe da mal eine Frage zu, Herr Solmecke. Die Verbindungsdaten müsste man doch dazu haben, um an diese User ranzukommen. Angeblich sind die doch aber nur verfügbar, wenn es einen Gerichtsbeschluss geht. Wie kann ich denn irgendwo, ich weiß aus meinem Bekanntenkreis haben zweimal so eine Abmahnung gekriegt, wie kommen denn diese Abmahnanwälte an diese Daten ran?
Das funktioniert so, indem sich die Abmahnanwälte bzw. die Ermittlungsfirmen selbst in die Tauschbörsen begeben und dort nachschauen, hey, wer bietet zum Beispiel aktuelle Musik von der Musikgruppe Silbermond an? So, dann sieht man verschiedene IP-Adressen derjenigen Nutzer, die gerade ein bestimmtes Lied anbieten. Die IP-Adressen werden protokolliert und über sogenannte Who-Is-Abfragen bekommt man sehr schnell raus, welchem Provider diese IP-Adresse zugeordnet werden kann. Dann ist es ein leichtes Spiel. Man geht als nächstes zu einem Gericht und das ist tatsächlich so, dass man einen Gerichtsbeschluss benötigt und fragt das Gericht, liebes Gericht, darf ich als Rechteinhaber, als derjenige, der die Musik gemacht hat, die Deutsche Telekom fragen, wer hinter einer bestimmten IP-Adresse steckt. Man muss da ein bisschen Beweise beifügen und dann sagt das Gericht, ja, du darfst die Telekom fragen und dann habe ich einen Gerichtsbeschluss, mit dem ich die Telekom um Auskunft bitten darf und um mal solche Dimensionen zu nennen. Aktuell werden am Landgericht Köln pro Monat rund 200.000 IP-Adressen abgefragt. Man braucht also theoretisch 200.000 Beschlüsse pro Monat am Landgericht Köln zu den verschiedenen IP-Adressen. Das sind normalerweise allerdings Beschlüsse, in denen dann ganze Latten von IP-Adressen genannt werden. Das sind also nicht 200.000 Einzelschreiben, sondern auf vielen DIN A4 Seiten werden all die IP-Adressen genannt, die ein bestimmtes Musikstück getauscht haben. Also tatsächlich, es gibt solche Beschlüsse. In der Tat ist es so, dass es am Landgericht Köln sogenannte Urheberrechtswochen gibt. Die sind also geradezu überschwemmt worden. Diesen Auskunftsanspruch gibt es ja erst seit 2 Jahren, also relativ kurz, sodass die Zivilgerichte da bislang wenig mit zu tun hatten. Und so sind also laufend die Richter mit diesen Auskunftsansprüchen beschäftigt und das rotiert. Jedes Gericht muss das da mal machen, jede Kammer muss das mal machen. am Landgericht Köln. Und es sind dort jedenfalls mehrere Richterstellen neu geschaffen worden, einfach um dieser Flut von Auskünften noch Herr zu werden.
Auf Ihrer Webseite, da haben Sie ja sehr viele Informationen für User hinterlegt, unter anderem auch eine ganze Latte von den, Anführungszeichen, bekannten Abmahnanwälten. Ich glaube, 40 Stück oder 41 Stück habe ich gezählt, ja, haben Sie da aufgelistet. Die haben aber doch nicht immer das Urheberrecht an einem Silbermondstück oder an einem Hollywood-Film. Die müssten dann doch einen Auftraggeber haben, also den Rechteinhaber als Auftraggeber haben.
Das ist auch so. Und zwar, man lassen im Moment, ich glaube, 500 verschiedene Rechteinhaber abmahnen. Und es werden etwa 3000 unterschiedliche Werke, das heißt, das können Filme oder Musikstücke sein, verfolgt. In der Tat ist es so, dass die Auftraggeber, das sind normalerweise große Plattenfirmen wie EMI, Warner oder Sony, eben zu einem Anwalt gehen und dort das Repertoire offenlegen, welches getauscht wird oder ermitteln lassen über IP und solche Ermittlungsfirmen. Und es dann eben so ist, dass nach den Ermittlungen eben im Einzelfall abgemahnt wird. Aber es ist tatsächlich so, die Urheber und Rechteinhaber oder die Plattenfirmen letztendlich, die auch Rechte innehaben, die lassen hier im massiven Stil einzelne Werke abmahnen.
Das heißt, sind also die bösen Anführungszeichen nicht die Abmahnanwälte, sondern die Rechteinhaber?
Genau, wenn man von guten Böse reden kann, klar.
Ja, gut, das es war jetzt sehr platt, Entschuldigung.
Ja, es ist natürlich so, dass man hier deutlich sagen muss, Urheberrechte sind ja sowas wie Eigentum in Deutschland, ist also auch geschützt. Man möchte ja gerade Kreativität fördern und fördern. Und wenn Musik nicht in irgendeiner Form geschützt wird, dann wird es für Musiker sicherlich auch schwieriger. Aber auch da sage ich, können wir vielleicht auch gleich noch was kurz sagen, da wird ein Umdenken erforderlich sein im deutschen Urheberrecht, denn tatsächlich lässt sich das über Klagen allein kaum noch eindämmen.
Und wir haben sowieso da eine Spaltung, wenn ich das so sehe. Also ich habe mir zur Maxime gesetzt, vor ein paar Jahren 1 Terabyte an MP3s mir anzulegen auf meiner Festplatte. Die Festplatte ist mittlerweile voll, ich habe da mehr als 1 Terabyte drauf. Und zwar habe ich mir das alles über dieses Radio FX oder über das Webradio geholt. Und zwar ist das ja wohl legal als private Verwendung, denn ich mache ja nur eine Kopie und das steht mir zu.
Das ist absolut richtig. Es ist so, dass immer dann, wenn die Quelle, von der ich mir was aufnehme oder was kopiere oder runterlade, sofern die nicht offensichtlich illegal ist, dann darf ich mir diese Kopie anfertigen. Ich werde fast jeden Tag gefragt, ob ich den YouTube-Downloader verwenden kann. Damit kann ich mir Musik direkt aus YouTube herunterladen. Also es wird sozusagen die Filmspur von der Tonspur getrennt. Und dann kann ich mir die Tonspur direkt herunterladen. Und da muss ich sagen, nun ja, YouTube ist jedenfalls nicht offensichtlich illegal. Insofern ist es so, dass ich sage, ja, der YouTube-Downloader ist auch legal. Ich darf mir selbst bei YouTube die Musik herunterladen oder eben solche Software wie Radio FX nutzen, um aus den Internetradios mir Musik mitzuschneiden. Aber auch da wirkt die Lobbyarbeit der Musikindustrie. Es gab ein Gesetzesvorhaben oder zumindest mal eine Anfrage an die Regierung, ist aber auch schon wieder 2 Jahre her. Ich weiß gar nicht genau, was daraus geworden ist. Da wollte man intelligente Radiomitschnittsoftware verbieten, weil man gesagt hat, hey, es wird den Leuten viel zu einfach gemacht, Musik aus dem Radio mitzuschneiden. Früher musste man mit einem Kassettenrekorder und Highspeed-Dubbing arbeiten und jetzt muss ich nur noch einmal den Radio FX anschmeißen, 2 Tage laufen lassen und ich habe schön fein säuberlich benannt und geschnitten schon die ganzen Musikstücke. Zum Glück ist bislang aus dieser Initiative nichts geworden. Wäre auch irgendwie schlimm, weil dann ist die Privatkopie in Deutschland auch hinfällig.
Aber ich habe gerade mal nachgesehen, ich habe auch 17 Silbermond-Platten bei mir automatisch erhalten.
Ja, also das ist der legale Weg und das empfehle ich auch immer.
Ja. Allen, dass ich sage, hey, warum machen das nicht mehr?
Ja, vielleicht wissen es manche nicht und es ist natürlich so, wenn ich jetzt in 5 Minuten ein bestimmtes Silbermond-Musikstück haben möchte, was möglicherweise schon ein bisschen älter ist, dann geht das über Radio FX nicht. Da muss ich also länger warten. Da muss ich mir erstmal meine Archive anlegen. Und das wollen manche nicht. Die wollen jetzt Musik haben. Und vielleicht sind die ganzen legalen Möglichkeiten einfach noch nicht so bekannt.
Aber die größte Musiksuchmaschine ist ja YouTube.
Das sehe ich ganz genauso und ich rate im Moment meinen Mandanten auch, nehmt YouTube. Und letzte Woche habe ich eine noch viel bessere Möglichkeit kennengelernt. Da gibt es nämlich ein Kölner Unternehmen, das heißt Simfy. Dann kann man sich Simfy installieren auf seinem Rechner und dann kann ich mir zwar nichts runterladen, aber als Livestream 15 Millionen Lieder anhören. Alles kostenlos, so viel wie ich will. Ab und an wird mal so ein Werbebanner eingeblendet, aber das war so für mich die überzeugendste Art, wie man jetzt kostenlos laufend an gute Musik kommen kann. Ich kann mir meine Playlist zusammenstellen, kann mir das Ganze abspeichern und kann auch immer wieder genau die Alben hören, die mir Spaß machen. Man kann sich jetzt die Frage stellen, wie finanziert Simfy das? Na, es ist so, einerseits über diese Werbebanner und andererseits, wenn ich das Ganze mitnehmen möchte auf mein iPhone, dann muss ich 4,99 Euro im Monat zahlen oder 9,99 Euro im Monat und dann kann ich so viel Musik auf mein iPhone mitnehmen. Das ist auch was ich habe. Ich habe Napster, kostet auch 9 Euro im Monat und da kann ich mir auf meinem iPhone so viel Musik mitnehmen, wie ich möchte. Kann mir auch unterwegs die neuesten Stücke runterladen. Das ist für mich die praktischste Art und Napster verwaltet für mich letztlich auch die Musik. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das sind die neuen legalen Dienste, entweder Simfy ganz kostenlos oder Napster, da kann ich es mir mitnehmen, was bei Simfy letztlich auch klappen wird.
Diese kostenpflichtigen Angebote von Simfy, die sind dann allerdings, muss man dazu sagen, auch ohne Werbeunterbrechung, während das kostenlose, da muss man schon mal die Werbung mit einstecken.
Das ist richtig, aber es wird auch nicht der Musikstream irgendwie durch Werbung unterbrochen.
Dazwischen,
ja. Was aber noch ein Fall ist, und da muss sicherlich auch ein Umdenken passieren, dass der Einzelne will immer Musik besitzen und selber auf einer Festplatte haben. Bei diesen Diensten ist es so, man hat Abos und man hat während der Laufzeit des Abos Zugriff auf 15 Millionen Lieder, kann sich die auch runterladen und kann die auch auf den mobilen Endgeräten abspielen. Aber wenn ich das Abo kündige, habe ich erstmal nichts mehr. So, und das wollen manche nicht. Viele wollen besitzen. Ich glaube, dass dieses Denken, wie wir jetzt noch haben, das ist sozusagen hergebracht aus der Zeit, als wir noch eine CD besitzen wollten. Ich habe es schon nicht mehr. Ich will keine Musik mehr besitzen. Ich will Musik nur dann verfügbar haben, wenn ich sie brauche. Aber dass man sozusagen so ein lebenslanges Musikabo abschließt, das ist noch nicht in den Köpfen der Menschen drin. Ich bin fest davon überzeugt, dass die junge Generation, die gerade nachwächst, da umdenken wird und alle irgendwann diese 5-Euro-Abos haben werden. Die werden auch noch günstiger werden. Da hat jeder sein Musikabo und dann haben wir auch mit den Tauschbörsen gar keine Probleme mehr.
Und mit dem Urheberrecht.
Aber wieso ist das Simfy denn nun legal?
Weil die Verträge mit allen Rechteinhabern abgeschlossen haben. Man wird bei Simfy zum Beispiel auch keine Musik von Metallica finden. Es gibt nämlich einzelne Größen, die eigene Plattenfirmen haben, die eigene Verhandlungsmacht gegenüber den Major-Labels, gegenüber den großen Plattenfirmen hatten. Die haben gesagt, wir wollen nicht in diese Streaming-Dienste rein. Das heißt, die ganz, ganz großen Bands sind teilweise nicht zu finden, aber Lady Gaga oder so, die gerade hip und aktuell sind, die haben wir da alle und ich habe da immer meine Top 100, die jetzt gerade in den Charts sind, die finde ich da schon.
Und die Klassiker? Klassische Musik?
Interessiert mich nicht so, habe ich nicht so nachgeguckt, aber ich weiß, dass da Mozarts Werke auf jeden Fall zu finden sind. Ob da jetzt jede Karajan-Aufnahme zu finden ist, weiß ich nicht. Aber bei Napster zum Beispiel geht es sogar so weit, dass da auch schon die ersten Hörbücher zu finden sind. Ich habe zum Beispiel für meinen Sohn da so Conny-CDs runtergeladen. Das sind Hörbücher für Kinder. Also eine ganz interessante Art, an viele, viele Hörbücher zu kommen.
Dann brauchte man ja an sich gar nicht mehr BitTorrent zu bedienen. Aber trotzdem, in einem Vorgespräch haben Sie mir mal gesagt, Sie kriegen pro Tag ca. 50 Leute, die sich bei Ihnen, allein bei Ihnen in Ihrer Kanzlei melden, die Probleme mit Abmahnungen haben.
Ja, das muss man leider so sagen. Mich wundert das tatsächlich auch, dass so viele noch die Tauschbörsen nutzen. Es scheint einfach der Reiz da zu sein, dass es komplett kostenlos ist. Natürlich, 9 Euro im Monat sind 9 Euro. Ich sage, ich kriege dafür was geboten, aber für einen Schüler können 9 Euro im Monat auch viel Geld sein letztendlich. Man traut sich vielleicht auch nicht, so ein Abo abzuschließen, weil man natürlich aufgrund der ganzen Abo-Fallen so oder so sagt, hey, ich bin da eher vorsichtig. Natürlich muss ich sagen, dass diejenigen, die erwischt werden, dann letztlich mit Abmahnungen überzogen werden. Und da liegen die Preise zwischen 500 Euro bis zu 15.000 Euro pro Abmahnung. Also das ist schon ganz schön heftig, was wir da im Moment sehen.
15.000 Euro pro Abmahnung.
Ja, genau. Und zwar ist es so, dass wir, und das sind nur die Anwaltsgebühren, da ist noch kein Schadenersatz drin. Das ist ja das Wahnsinnige an der Sache. Es ist so, dass sich Anwaltsgebühren nach sogenannten Streitwerten berechnen. Und Streitwerte sind sowas wie so ein bisschen nebulös. Ja, was könnte theoretisch für einen Schaden entstanden sein, wenn derjenige jetzt hier weitergetauscht hätte? Und da habe ich so einen Spitzenmandant, den hat man erwischt. Der soll 5.000 Lieder zum Upload angeboten haben. Was hat er gemacht? Der hatte wohl Pech und hat seine gesamte Festplatte nach Musik durchsuchen lassen. Das machen die Programme oft selbstständig. Und damit ist seine gesamte Musik, die der irgendwo auf der Platte hatte, zum Upload in den Tauschnetzwerken angeboten worden. Und da sagt die Musikindustrie, okay, wir haben hier einen Streitwert von mehreren Millionen Euro, denn das wäre der Schaden gewesen, wenn du noch die nächsten Jahre so weitergemacht hättest. Dann kostet so ein kleiner Brief von einem Anwalt mal eben 15.000 Euro. Also das ist schon echt, echt
heftig. Hat man denn irgendeine Möglichkeit, da rauszukommen oder muss man die bezahlen?
Es ist so, dass wir sagen, okay, diejenigen, die erwischt werden, sind normalerweise nicht die Jugendlichen, sondern deren Eltern, denn auf die läuft oftmals der Internetanschluss. Und dann sage ich, okay, liebe Plattenindustrie, wie das Ganze hier passiert ist, können wir nicht mehr nachvollziehen. Das ist tatsächlich oft so, dass die Eltern das gar nicht verstehen oder nicht genau wissen, wie das hier passiert sein kann. Und jedenfalls haben unsere Mandanten, die Eltern, keine Musik getauscht. Mehr können wir nicht nachvollziehen. Insofern verweigern wir erstmal komplett die Zahlung. Es ist so, dass von 14.000 Leuten, die ich vertrete, bislang 180 verklagt worden sind. Das ist also eine relativ kleine Menge, die verklagt worden ist, was aber damit zusammenhängt, dass so ein Prozess viel aufwendiger ist, als eine Abmahnung zu verschicken. Und von den 180 Klageverfahren haben wir eins komplett verloren. Und bei den anderen kann man überall diskutieren, ob die angesetzten Streitwerte hoch genug sind, ob Eltern tatsächlich immer für ihre Kinder haften, in welchen Dimensionen die Aufsichtspflichten der Eltern liegen, ob man vielleicht ein offenes WLAN-Netzwerk hatte, wie man für WLAN-Netzwerke haftet. Und all das sind die Fragen, die nachher in so einem Prozess diskutiert werden und die tatsächlich höchstrichterlich, also vom Bundesgerichtshof, bislang noch überhaupt nicht entschieden worden sind.
Jetzt ist schon wiederholt über BitTorrent gesprochen worden. BitTorrent als an sich ist ja nicht strafbar, sondern nur im Zusammenhang mit dem Vertrieb von urheberrechtlich geschützten Werken. BitTorrent wird aber ja auch genutzt, um zum Beispiel unseren Cast, auch den hier, wenn er dann fertig ist, zu verteilen. Warum hat BitTorrent so einen negativen Ruf bekommen?
Es hat sicherlich deswegen einen negativen Ruf, weil vieles von dem, was da verbreitet wird, urheberrechtlich geschützt ist. Allerdings gehen die Gerichte derzeit zu weit. Sie schießen übers Ziel hinaus, denn die Gerichte haben zum Beispiel als eine Verpflichtung für Eltern, dass Eltern die File-Sharing-Ports, also die Türchen, über die File-Sharing am Computer funktioniert, komplett sperren müssen. Und da sage ich, genau wie Sie richtig sagen, hey, es kann doch nicht sein, dass hier eine gesamte Technologie verteufelt wird und die gesamte Technologie abgeschaltet werden soll, nur weil einige damit Schindluder treiben. Als Beispiel sage ich, man kann auch nicht Messer verbieten, nur weil manche mit Messern töten. Auch Waffen sind nicht per se verboten, nur auch weil manche mit Waffen letztlich töten. So dass ich sage, dass es einfach nicht sein kann, dass hier Gerichte sagen, eine Technologie wie BitTorrent muss von Eltern komplett abgeschaltet werden, nur weil eine latente Gefahr besteht, dass darüber auch Urheberrechtsverletzungen begangen werden können.
Ja, zumal man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass die Eltern jetzt wirklich in der Lage sind, die Ports zuzumachen. Meist sind ja die Kinder oder Jugendlichen viel fitter auf dem Computer, die wissen, was man wo machen muss, um irgendwo in der Firewall ein Loch zu stopfen. Aber die Mutter, vielleicht eine alleinerziehende Mutter, die mit Technik noch nicht so viel Berührung hatte, ist ja vollkommen überfordert von der Situation. Wie stellt sich ein Gericht eigentlich so eine Kontrolle vor?
Kein Problem, da haben die Gerichte eine sofortige und klare Antwort drauf. Wenn Eltern das nicht können, müssen die sich einen kostenpflichtigen IT-Support ins Haus holen, der zusieht, dass die Ports dicht sind, dass der Rechner sicher ist. Und manche Gerichte sagen sogar, das muss so weit gehen, dass das Kind ohne Kontrolle der Eltern überhaupt nichts auf dem Rechner installieren kann. Das ist absurd, wenn man sich die Realitäten mal anschaut. So ein Urteil ist leicht gefällt und mal gesprochen. Es ist nur total realitätsfremd, was wir da gerade erleben. Das sind die Landgerichte in Hamburg und Köln, die solche hohen Hürden den Eltern auferlegen. Und es geht sogar so weit, dass wir letztens ein Urteil vom Oberlandesgericht Köln erlebt haben. Da haben Eltern gesagt, wie soll ich denn mein Kind kontrollieren? Ich habe doch gar keine Ahnung. Und da sagen die Richter, naja, dann kannst du deinen Kontrollpflichten tatsächlich nicht genügen. Aber damit kann man sich keineswegs entschuldigen, sondern viel, viel schlimmer. Wer das vorträgt im Verfahren, dass er keine Ahnung hat, der haftet voll. Denn wer keine Ahnung hat, der muss sich zu Kontrollzwecken nochmal einen IT-Support ins Haus holen, auch wenn es Geld kostet.
Das ist doch,
der muss ja jeden Tag kommen.
Das ist doch vollkommen idiotisch.
Ja. Wenn ich mein Auto nicht reparieren kann, darf ich es nicht fahren.
Ja, und wenn ich an meinem Auto das Tempolimit für die Winterreifen nicht einstellen kann, darf ich es vielleicht auch nicht fahren, oder was?
Ja, ich muss zur Werkstatt dann gehen. Das ist das, was die
sagen. Ja, ja.
Nein, das Limit kriegst du doch als Aufkleber für vorne aufs Armaturenbrett. Da steht
aber das sieht mein Auto nicht, diesen Aufkleber. Bei meinem Auto kann ich das einstellen, dass das Auto von selbst sagt, hier ist Schluss.
Ja. In meinem Navigationsgerät kann ich Fernsehen gucken, ne? Und die haben es nicht geschafft, das Fernsehen abzuschalten, wenn ich schneller als 7 km/h bin. Also gibt's bei mir eine Aufforderung, dass es verboten ist. Und die lese ich und sage, okay, und dann gucke ich Fernsehen während der Fahrt, oder wie?
Ja, du kannst auch ein Schild aufstellen. Hier sollte ein Gartenzaun stehen, deswegen dürfen Sie die Wiese nicht betreten. Ja, es ist irgendwo schon ein bisschen absurd, was da geschieht. Und ist die Gesellschaft denn eigentlich so hilflos? Ich sehe ja Politiker, wie zum Beispiel letztens wieder der Herr Kauder, die irgendwelche Schoten da von sich geben, Anforderungen stellen an die Bevölkerung, an das Internet, an die Technik, die gar nicht zu bewerkstelligen sind. Wenn ich jetzt höre von Ihnen, Herr Solmecke, was da die Gerichte für Auflagen an Eltern aussprechen, wo läuft das eigentlich hin? Was können wir denn eigentlich tun, um das in Bahnen zu bekommen, dass man es auch handeln kann? Die Menschen in der Masse wollen ja dem Gesetz Genüge tun, wollen ja in einem Raum leben, in dem sie durch das Gesetz geschützt sind und wollen das auch selbst einhalten. Aber manche Dinge, die Sie berichtet haben und die ich kenne, die kann man einfach nicht einhalten. Was können wir tun?
Tatsächlich ist es so, dass es ganz, ganz schwierig ist, überhaupt noch einen Überblick zu haben, was ich denn jetzt darf oder was ich nicht darf. So eine Grundregel kann sein, gerade wenn es so die Tauschbörsen betrifft, ich muss immer dann aufpassen, das gilt jetzt nicht nur unbedingt für Eltern, sondern insbesondere für Jugendliche, die das jetzt hier hören. Ich muss immer dann aufpassen, wenn ich etwas der gesamten Welt zur Verfügung stelle, wenn ich also irgendwie was aktiv ins Internet einstelle. Aber genau da liegt die Krux bei den Tauschbörsen. Ich gehe gerade davon aus, dass ich mir nur was herunterladen will. Aber in der Sekunde, wo ich mir etwas herunterlade, biete ich es auch schon wieder der gesamten Welt zum Download an. Und das genau ist der Vorwurf, der hier den Betroffenen gemacht wird, dass man der Welt was angeboten hat. Es geht also viel weniger um den Download, sondern vielmehr um den Upload. Aber das ist eine automatische Technologie der Tauschbörsen, dass in dem Moment, wo ich was runterlade, es auch wieder anbiete. Es gibt zwar sogenannte Leecher-Mods in den Tauschbörsenprogrammen, das sind also Modifikationen, mit denen ich den Upload, den automatischen Upload sperren kann, aber das ist eher was für Fortgeschrittenen und natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Tauschbörse. Hätten das alle, würde eine Tauschbörse nicht mehr funktionieren.
Ja, bei den Tauschbörsen, bei BitTorrent zum Beispiel, hört man ja auch, dass oft so ganze Pakete in einem Dateibündel sind, in dem dann legale und illegale Inhalte sind. Wenn ich mir dann also durchaus etwas Legales runterladen will aus der Tauschbörse und wieder anbieten, kann es mir doch auch passieren, dass dann noch irgendein Film dranhängt, der aber dann rechtlich copyright-technisch geschützt ist.
Das geht sogar so weit, dass Sie sich einen Film runterladen, der heißt Walt Disney. Und dahinter, Cars 2, egal was da auch gerade an aktuellen Filmen auf dem Markt ist. Und dahinter kann ein schlimmer Pornofilm zum Beispiel stecken. Solche Fälle haben wir erlebt. Pornografie wird zum Beispiel sehr überwacht. Die Pornoindustrie macht viel Geld mit den Abmahnungen derzeit. in den Tauschbörsen. Und sie sind dann leider voll haftbar für das, was darunter geladen worden ist. Sie wollten was ganz anderes oder gut, Walt Disney wäre jetzt auch urheberrechtlich geschützt. Sagen wir mal Linux. Sie wollen sich eine kostenlose Linux-Kopie herunterladen und laden sich aus Versehen damit einen urheberrechtlich geschützten Film herunter. Sie sind voll dafür haftbar, auch wenn sie überhaupt keine Ahnung hatten, was sie da getan haben. Das liegt einfach daran, dass diese Urheberrechtsverletzungen verschuldensunabhängig sind. Und selbst wenn sie das nicht erkennen konnten, was hier heruntergeladen worden ist. Und da liegt natürlich so ein bisschen ein Fehler im System.
Den Begriff sollten Sie uns noch ein bisschen erklären. Verschuldensunabhängig.
Ja.
Das heißt also, auf Deutsch?
Das heißt, ob Sie was dazu können oder nicht, Sie haften. Das heißt verschuldensunabhängig. Sie sagen, sie kann auch nichts dazu, ist egal, es ist passiert und sie haben es gemacht, dann haften sie auch dafür. Sie haben so das Gefühl, ich konnte es doch nicht ändern, ich wollte ja Linux, aber ich habe einen Film runtergeladen. Dann heißt es, klar, du hast keine Schuld, dich trifft keine Schuld, aber du hast es gemacht. Und genau das ist das Wort verschuldensunabhängig. Mhm. Man hatte kein Verschulden, haftet aber trotzdem.
Ich glaube, da haben die alten Griechen hatten auch schon sowas wie ihre Tragödien. Die waren auch alle selbst unverschuldet. Könnte sein, dass die auch schon Internet hatten oder sowas.
Eine Tragödie ist das natürlich, wenn da plötzlich so eine Abmahnung bei einem einkommt. Ja. Vielleicht noch ganz interessant in dem Zusammenhang, was im Moment so on vogue ist bei den Tauschbörsenabmahnern. Es ist so, dass oftmals die aktuellen Charts, also die Top 100, zum Download in einem sogenannten ZIP-File, also in einem gepackten File, angeboten werden. Und wenn man das macht, dann denkt man, okay, ich habe eine Sache getauscht, aber weit gefehlt. Wer so ein ZIP-File tauscht, der muss bis zu 100 Abmahnungen rechnen, denn in so einem ZIP-File, da stecken 100 unterschiedliche Rechteinhaber. Und ich habe schon häufiger erlebt, dass jemand 20, 30 unterschiedliche Abmahnungen auch von verschiedenen Kanzleien bekommen hat, die nämlich die unterschiedlichen Rechteinhaber, meinetwegen Cascada, Silbermond, Juli und wen es da alles noch gibt, vertreten, die sagen, gut, du hast zwar einen ZIP-File getauscht, aber unser Künstler war in diesem ZIP-File enthalten. Und manche Kanzleien sind ganz trickreich, die machen es so, das ist alles vom Recht gedeckt letztendlich, dass sie erst die erste Abmahnung bekommen für den ersten Künstler. Die haben aber noch weitere Künstler in petto und dann folgen noch, nachdem sie das erste Mal gezahlt haben, Abmahnung 2, 3 und 4. Und irgendwann sagen sie, das muss doch mal gut sein. Und der Schlimmste, den es am schlimmsten getroffen hat, den ich habe, der hat 96 Abmahnungen bekommen wegen Tauschbörsennutzung. Und der ist so ein armer Vogel, der sagt mir sogar, Herr Solmecke, ich habe keine Ahnung, wie es passiert sein kann. Möglicherweise über ein offenes WLAN-Netz, was er gegebenenfalls zum damaligen Zeitpunkt hatte. Und auch da nur noch mal die Warnung an dieser Stelle, jeder, der ein offenes WLAN-Netz hat, muss da die Ohren spitzen und muss sich das mal genauer anschauen. Denn da hat der Bundesgerichtshof eine ganz klare Meinung zu. Wer ein offenes WLAN betreibt, der haftet für alle Urheberrechtsverletzungen, die über dieses offene WLAN-Netz begangen worden sind.
Das heißt aber auch, wenn ein Lokal, ein McDonald's oder wer auch immer, ein WLAN-Netz betreibt, ich setze mich zu denen rein, lade irgendwas runter, dann sind die haftbar dafür.
Ja,
oder
da ist also
sind die
komplett Konfusion zwischen den Gerichten im Moment. Da gibt es die einen Gerichte, die sagen, Internetcafés haften voll für alle Urheberrechtsverletzungen, die in Internetcafés begangen worden sind. Dann sage ich, dann ist aber auch Artikel 12, das ist im Grundgesetz verankert, das ist sozusagen die Wahlfreiheit, dass ich meinen Beruf frei wählen kann, ist dann aber auch betroffen. Dann kann ich nämlich aufhören, als Internetcafé-Betreiber zu arbeiten, denn das kann ich ja kaum verhindern, dass in Internetcafés Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Und auf der anderen Seite gibt es Gerichte, die sagen, Hotels haften aber nicht für Urheberrechtsverletzungen der Hotelgäste. Also da ist also kunterbuntes Treiben im Moment. Da sind wir auch noch lange nicht am Ende.
Gibt es denn da schon rechtskräftige Urteile zu?
Ja, die gibt es.
Außer diese Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs,
genau, die Sie eben erwähnte. Also es gibt rechtskräftige Urteile zur Haftung in Wohngemeinschaften. Da sagt man, okay, wer den Internetanschluss auf sich angemeldet hat, der haftet für all das, was seine Mitbewohner da gemacht haben. Und ansonsten muss er eben technische Schutzmaßnahmen installieren, damit seine Mitbewohner keine Urheberrechtsverletzung begehen können. Und da sage ich, auch aus technischer Sicht ist das einfach nicht möglich. Ja, selbst solche Portsperren können umgangen werden. Da sagen die Gerichte, naja, sie sind aber mindestens ein Anfang. In Wohngemeinschaften kann ich nur empfehlen, dass jeder sich einen eigenen Internetanschluss zulegen soll, auch wenn es günstiger ist. Und zumindest aber sollte man sich von den Mitbewohnern, das gilt auch für Hotels, unterschreiben lassen, dass sozusagen die im schlimmsten Fall dann eben die Endhaftung übernehmen und dann die Zeche zahlen, wenn dann der Anschlussinhaber abgemahnt worden ist, obwohl er nichts gemacht hat.
Ja gut, im Hotel geht das ja noch, weil sie sich da anmelden müssen. Wie soll das in einem Café gehen? Ja, ich setze mich in das Café rein, hole meinen Laptop raus, bestelle mir meinen Kaffee Latte, trinke den und lade dann illegal Dateien runter. Wie will der Betreiber des Cafés dahinter kommen, wer ich bin?
Ja, im schlimmsten
Fall. Stell mich ja nicht vor.
Ja, im schlimmsten Fall muss er über einen Personalausweis ihre Identität feststellen und ihnen dann eben nur ein Passwort persönlich auf sie bezogen herausgeben. Aber der Aufwand ist Wahnsinn und ist das auch all das ist nicht von den Nutzern gewünscht, kann ich nur sagen.
Was bedeutet eigentlich ein offenes WLAN? Was muss ich tun, damit mein WLAN vom Gericht als nicht mehr offen erkannt wird?
Ja, auch dazu hat der Bundesgerichtshof uns klare Leitlinien an die Hand gegeben. Offenes WLAN bedeutet zunächst einmal, dass Sie ein WLAN-Netz haben, was sichtbar ist und wo jeder sich einloggen kann. Das ist sicherlich die größte und schlimmste Form, die sozusagen passieren kann. Aber es geht noch weiter. Wir haben ein Verfahren gehabt oder einen Fall, den der Bundesgerichtshof entschieden hat. Das ist die sogenannte Sommer unseres Lebens-Entscheidung. Da geht es also um den Song Sommer unseres Lebens von Sebastian Hämer vom 12. Mai 2010. Also wer das will, kann das mal googeln, Sommer unseres Lebensentscheidung BGH, das ist ganz interessant zu lesen. Da sagt der Bundesgerichtshof, man muss einen Router mit einem sicheren Passwort verwenden, was auch immer ein sicheres Passwort ist. Und der Router muss die zum Kaufzeitpunkt modernste Verschlüsselungstechnik besitzen. Das dürfte im Moment WPA2 sein. Aber nicht mehr WEP. Das heißt, wer heutzutage einen Router kauft, der darf nicht die WEP-Verschlüsselungsmechanismen einsetzen, selbst wenn manche Handys und manche Laptops eben damit nicht mehr klarkommen. Da sagt man nein, der muss nach dem modernsten Verschlüsselungsstandard verschlüsselt sein, aber immerhin soweit die gute Nachricht, ich muss mir nicht in 2 Jahren einen neuen Router kaufen, wenn ich dann noch den alten habe und der hat nicht mehr den neuesten Stand, dann kann ich noch mit dem, was ursprünglich mal Stand der Technik war, weiterarbeiten. Aber ich brauche ein sicheres Passwort und zum Kaufzeitpunkt die sicherste Verschlüsselungstechnik für meinen Router. Habe ich das nicht, hat sich jemand eingehackt in meinen Router, dann hafte ich voll dafür, was der Hacker über meinen Account gemacht hat. Ziemlich harte Rechtsprechung.
Das ist genauso absurd. Wenn ich einen alten Router habe und ich kann mit einem alten Router mit einem kleineren, geringeren Sicherheitsstandard arbeiten, mit einer einfachen Verschlüsselung und ich kaufe mir einen neuen, dann müsste ich ja mein anderes Equipment, mein Mobiltelefon, mein PDA oder was auch immer, müsste ich ja ebenfalls mit umrüsten. Wenn ich meinen alten Router aber behalte, dann darf ich mit unsicherem Web arbeiten. Das ist doch sowas von technikfeindlich, weltfremd, unverständlich. Wie kommt man zu solchen Urteilen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was denken sich Menschen, die solche Urteile sprechen?
Das sind natürlich die Richter. Die Richter müssen sich das Ganze erklären lassen von Anwälten. Anwälte sind Techies oder sind auch nicht Techies. Und wenn den Richtern das falsch erklärt worden ist von Anwälten, weil die Anwälte auf dem Gebiet vielleicht nicht spezialisiert waren, dann ist der Sachverhalt letztlich verwirrend. Und ich habe aus sicheren Quellen erfahren, dass auch die Grundlage für diese Sommer unseres Lebens-Entscheidung, wo der Bundesgerichtshof der Meinung war, hier ist kein sicheres Passwort verwendet worden, dass auch da der Sachverhalt verdreht worden ist. Und zwar ging es in dieser ersten höchstrichterlichen Entscheidung zum Thema File-Sharing um eine Fritzbox. Und da hieß es sozusagen, ja, hier hat jemand das Standardpasswort, was auf den Fritzboxen aufgedruckt worden ist, genommen und hat es nicht abgeändert. Da hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung geschrieben, wer sowas Leichtsinniges macht, der haftet dafür, weil diese Standardpasswörter kann ja jeder ablesen. Allerdings, wer so eine Fritzbox sich schon mal gekauft hat, der weiß, dass so ein Standardpasswort nicht lautet 12345, sondern auf jeder Fritzbox steht ein anderes Standardpasswort. Das sind individuelle Standardpasswörter und das hat der Bundesgerichtshof aber nicht verstanden. Insofern ist dieses Urteil ein Fehlurteil, weil es von einem falschen Sachverhalt ausgeht und hier musste jemand haften, dem man eigentlich keinen Vorwurf machen kann. Ich kann nicht die Voraussetzung aufstellen und sagen, ich muss noch das aufgedruckte Passwort einer Fritzbox ändern. Das ist aus meinem Dafürhalten schon sicher genug, denn die haben alle unterschiedliche Passwörter.
Machen wir einen Passworttausch. Jeder kauft sich eine Fritzbox und wir tauschen die Passwörter untereinander, dann sind sie sicher.
Passworttausch. Brauchen die Richter in der Tat irgendwie vielleicht eine Fortbildung?
Eigentlich nicht. Eigentlich ist es so, dass die Richter noch ein bisschen im Nebel stochern, was denn jetzt in welche Richtung alles so laufen kann. Die wissen es auch nicht. Die wissen nicht, was gut und was böse genau ist. Die Urheber sagen natürlich, okay, so kann es auch nicht weitergehen. Unsere Einkünfte sind im Sinkflug und wir haben überhaupt kein Geschäft mehr. Das kann allerdings auch noch andere Ursachen haben, sage ich jetzt. Das muss nicht nur an den Tauschbörsen liegen, aber es sind schon Zusammenhänge sichtbar. Wenn ich Musik überall verfügbar und zwar kostenlos überall verfügbar habe, dann ist es natürlich so, dass die Urheber auch Rechte haben. Und da versuchen die Richter sozusagen das Recht ein bisschen so in die Richtung zu biegen, dass die Urheber hier auch überhaupt eine Chance haben, noch durchzukommen. Andererseits können die Hürden für Otto-Normalverbraucher auch nicht zu hoch angesetzt werden.
Wenn Sie in so ein Verfahren reingehen, Herr Solmecke, und haben da einen Richter sitzen, von dem Sie wissen, der ist kein Techie, und Sie müssen so eine technisch komplexe Sache wie WLAN, Passwörter und das Ganze erklären, nehmen Sie denn so ein ganzes Equipment mit und stellen dem das dahin und zeigen die dem das oder wie machen Sie das praktisch?
Wenn es sein muss, ja. Also wir sind da schon mit Laptops und technischem Gerät aufgetaucht. Da wollen die nichts von hören, ganz ehrlich, weil die sagen, das dauert jetzt alles wieder lange, wir haben ja nur eine halbe Stunde für den Prozess kalkuliert, aber da gibt es jetzt kein Recht zu. Wenn ich der Meinung bin, ich muss das dem Richter so deutlich zeigen, dann versuche ich ihm das so kleinteilig wie möglich zu erklären und dadurch werden die Schriftsätze natürlich auch länger, weil ich Step by Step sozusagen die einzelnen Bauteilchen einem Richter klar machen muss, aber ich gebe offen zu, auch mir gelingt das nicht immer und wenn die Richter eine voreingenommene Meinung haben, wie zum Beispiel viele Richter derzeit am Landgericht Köln, dann hat man da einfach keine Chance und rennt einfach gegen die Wand und die entscheiden so, wie sie wollen. Das hat dazu geführt, dass wir hier schon Befangenheitsanträge gegen die Zivilkammer in Köln gestellt haben, denn die Urteile sind textbausteinartig und gehen überhaupt nicht auf die individuellen Gegebenheiten ein. Ich hatte letztens jemanden, der hatte den Rechner aus zur Tatzeit, der war nicht zu Hause. Ja, mein Gott, wie soll der Filesharing gemacht werden? Selbst sein Router war ausgeschaltet. Da sagen die Richter, er muss schon noch ein bisschen mehr vortragen. Da frage ich, da hört es auf. Da hört es für mich auf. Was soll er noch sagen? Router war aus, Rechner war aus, er war nicht zu Hause. Er kann es nicht gewesen sein. Da ist was schiefgelaufen.
Strom ausgeschaltet.
Strom ausgeschaltet. So. Ja, also wirklich die Steckdose des Routers ausgeschaltet. Der Router war aus. Ja, sagen die, ja gut, dann hat sich da jemand anders eingehackt. Geht technisch nicht.
Geht ja nicht.
Ja. Aber sowas lese ich, da verzweifle ich leider ein bisschen. Ich hoffe, dass die Zeit da ein bisschen für uns arbeitet.
Nun ist das alles nicht neu. Wir hatten in den 80er Jahren, hatten wir noch mit den Richtern das Problem, dass wenn einer ein Band in einem Rechenzentrum geklaut hatte, dann wurde er bestraft wegen des Diebstahls eines Bandes. Zwar der physikalische Wert des Bandes. Die Daten, die da drauf waren, die konnten gar nicht bestraft werden. Denn die waren ja nicht da. Es wurde nur, was weiß ich, 100, er musste 100 Mark bezahlen, weil ein Band geklaut hat.
Ja, sowas hat man immer wieder, dass sozusagen die äußere Hülle bezahlt werden muss, der Inhalt allerdings nicht. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant, dass man sich fragt, wir haben gerade über Streitwerte geredet, ich habe was gesagt von 500 bis 15.000 Euro Abmahngebühren, also dieses Briefchen vom Anwalt soll so viel kosten, aber was der Bürger, der hier wirklich Mist gebaut hat, vielleicht sogar bezahlen möchte, ist nicht der Anwalt, der würde auch immer Schadenersatz leisten für die Schäden, die hier der Musikindustrie entstanden sind, für das, was er da getan hat, das würde er vielleicht nur einsehen. Da ist vielleicht eine Zahl interessant, die die Gerichte gerade ansetzen als Schaden pro getauschten Musikstück. Da wird angenommen, der Schaden liegt zwischen 150 und 300 Euro aus dem Bauch von den Richtern im Moment geschätzt. Das heißt, habe ich 1.000 Liter getauscht, liegt der Schaden bei rund 300.000 Euro. Auch da aus technischer Sicht der absolute Wahnsinn. Wenn ich eine langsame DSL-Verbindung habe, ist es egal, ob ich ein Lied zum Upload anbiete oder 1.000 Lieder zum Upload anbiete. Der Schaden ist immer der gleiche. Das multipliziert sich nicht durch die Anzahl. Es hat nur was mit dem Upstream zu tun und der Uptime, wie lange ich online war und wie lange ich diese Lieder angeboten habe. Aber auch das sind wieder alles technische Dinge, die dann in den Verfahren eine Rolle spielen. Und da ist es doch viel einfacher, einfach mit der Anzahl der Lieder zu multiplizieren, als jetzt plötzlich mit Upstream und DSL-Verbindungen zu arbeiten. Und da liegt sozusagen unsere Aufgabe, den Richtern das klar zu machen.
Herr Solmecke, jetzt sind Sie ja selber ein bisschen technisch beleckt, so ein Techie, würde ich sagen.
Das stimmt,
Was ist mit einem armen Abgemahnten, der zu einem Kollegen von Ihnen kommt, der sich mit diesem Internetrecht noch gar nicht beschäftigt hat, der also nur, Arbeitsrecht oder sonst irgendwelche komplizierten Sachen gemacht hat, aber mit diesem komplexen theoretischen Teil überhaupt noch nichts zu tun hatte?
Also oft ist es so, dass diese Kollegen solche Fälle ablehnen. In letzter Zeit erleben wir natürlich schon, wenn man dann so 3-4 solche Anfragen hat, dann beschäftigt man sich näher mit der Materie und versucht, den Fall auch anzunehmen. Bei uns ist es zum Beispiel so, ich würde jeden familienrechtlichen Fall rigoros ablehnen. Von Scheidungen habe ich keine Ahnung, ich habe auch von Erbrecht keine Ahnung. Da sage ich den Leuten Spezialisten und die sollen zu den Spezialisten gehen. Es ist verdammt schwer, muss man sagen, für einen Anwalt, der von IT-Recht und Internetrecht keine Ahnung hat, so einen kniffligen Fall zu lösen. Und solche Klageverfahren, die haben bei uns mittlerweile ein Volumen von 200-300 Seiten, die wir schreiben, weil wir da auf seitenweise den Richtern Technik erklären müssen, wie Technik funktioniert und wie das Internet funktioniert. Also das ist für einen Einzelanwalt, der normalerweise Arbeitsrecht macht, ehrlicherweise kaum noch zu leisten. Und oft ist es dann so, dass man an einen Anwalt gerät, der sagt, ganz, ganz schlimm, einige dich doch lieber mit der Musikindustrie, und die machen dann in der Regel Vergleiche und halten nicht unbedingt dagegen. Also das ist ungefähr so, ich kann auch nicht zum Zahnarzt gehen und mir da mein Herz operieren lassen. Ja? Also da ist Arzt nicht gleich Arzt und Anwalt nicht gleich Anwalt. Da rate ich nur jedem, der abgemahnt worden ist, nehmt den abmahnenden Anwalt. Da gibt es so Namen wie Rechtsanwälte Rasch aus Hamburg, die mahnen viel ab, Waldorf Frommer, Nyman Lang, U&C, das sind so die größeren Abmahnanwälte. Nehmt den, googelt den und guckt, welche Anwälte dazu Blogbeiträge geschrieben haben. Da wird man normalerweise auch schnell sich schlau machen können, ob das überhaupt eine echte Abmahnung ist. Denn auch in dem Bereich der Falschabmahnungen gab es jetzt in letzter Zeit ganze Fake-Abmahnungswellen per E-Mail. Also da werde ich erstmal sehen, ist da überhaupt was dran? Und dann werde ich normalerweise auch den passenden Verteidigungsanwalt finden, der mir wieder zur Seite stehen kann, um mich gegen solche File-Sharing-Abmahnungen zu verteidigen.
Herr Solmecke, das war Urheberrecht. Es gibt aber auch Datendiebstahl. Und ich selbst habe mit diesem Begriff ein größeres Problem. Daten sind ja eventuell, wenn es auf Bändern ist, einfach nur magnetische Flusswechsel. Wenn es auf Scheiben ist, dann sind es Pits und Lengths. Wenn es im Rechner ist, dann sind es Ladungen. Die kann ich ja gar nicht stehlen. Wenn überhaupt, dann ist damit ja gemeint, dass ich sie auf irgendeine illegale Art und Weise kopiere und mir verschaffe oder verändere oder zerstöre. Wie kann man denn oder auf welcher Grundlage kann man überhaupt einen solchen, in Anführungszeichen, Datendiebstahl ahnden?
Da gibt's Normen für, einerseits im Strafgesetzbuch, und die gehen eben nicht so weit, dass man eben dort von Diebstahl spricht. Das haben Sie genau richtig hergeleitet. Diebstahl, da geht's immer um Sachen, und Daten sind nun mal keine handfesten Sachen. Insofern kann ich Daten nicht stehlen, aber es gibt Datenveränderungen, Missbrauch von Daten. Da gibt es sehr viele Straftatbestände im Strafgesetzbuch, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Da kann ich also strafrechtlich dran sein. Und wenn dadurch demjenigen, dem Daten abhanden gekommen sind, ein Schaden entstanden ist, wie zum Beispiel es letztens bei dem Sony PlayStation Network der Fall war, da sind ja auch gigantische Mengen an Daten, jetzt verwende ich den Begriff einfach auch mal, gestohlen worden, abhanden gekommen und vielleicht auch im Internet kursierten die danach. Ja. Dann gibt es also auch Schadenersatzansprüche, die jetzt die einzelnen Nutzer, die betroffen sind, geltend machen können gegenüber ihrem Vertragspartner, zum Beispiel Sony, oder Sony dann letztlich in letzter Konsequenz gegenüber denjenigen, die da eingedrungen sind, also meistens ja Hacker, und Daten entwendet haben.
Wenn ich jetzt im Internet, in meinem Blog zum Beispiel, ein Bild verwende aus Wikipedia und ich schreibe dazu, das ist von Wikipedia und das zeigt, wie zum Beispiel irgendeine Art technische Geschichte funktioniert, dann ist das ja legitim, weil Wikipedia das ja erlaubt. Wenn ich mir das irgendwo im Internet hole, dann muss ich davon ausgehen, es gäbe es ja nicht, wenn es keiner hergestellt hätte, gezeichnet oder fotografiert. Also gibt es einen Urheber. Und dieser Urheber, der hat ja seine Rechte darauf. Was kann ich tun? Inwieweit kann ich irgendwelche Dinge aus dem Internet in meinem Blog verwenden, um sicher sein, dass mir da keiner etwas einen Strick draus drehen kann?
Ja, also das ist tatsächlich ein gängiges Problem, solche Bildrechtsabmahnungen. Und es ist so, dass ich zunächst mal mich in Datenbanken umschauen sollte, die Bilder und Fotos unter sogenannten Creative Commons Lizenzen anbieten. Es ist auch nicht so, dass ich bei Wikipedia einfach was nehmen kann und runterschreiben kann, Quelle Wikipedia und das war's, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen, unter welcher Lizenz steht genau dieses Bild, was ich dort bei Wikipedia finde. Wikipedia hat letztens die Lizenz gewechselt und ist jetzt auch die Creative Commons Lizenz. Die Voraussetzungen sind schnell erklärt. Ich muss den Namen des Autors nennen, ich muss die Lizenz nennen und verlinken, also Creative Commons Lizenz. Dann gibt es da verschiedene Versionen. Die Version muss ich nennen, darauf verlinken. Und manchmal muss ich noch die Quelle mit angeben. Das wäre dann zum Beispiel Wikipedia. Flickr hat eine eigene Suchmaschine nur für Creative Commons Bilder. Und wenn man bei creativecommons.org nachschaut, da findet man auch sehr, sehr viele Bilder, die unter dieser freien Lizenz liegen. Also das kann ich nur jedem raten, dass man da solche Bilder verwendet.
Die darf man aber auch nur verwenden, wenn man da keine geschäftlichen Absichten mit hat. Die darf man für seine Privatsachen doch verwenden, aber nicht, um damit Geld zu verdienen.
Das stimmt so nicht. Es gibt eine Creative Commons Lizenz, das ist die sogenannte Namensnennungslizenz. Die heißt im Englischen Creative Commons 3.0 by Lizenz, BY, also by, created by, also Namensnennung. Und die kann man auch für kommerzielle Zwecke nutzen. Tatsächlich sagen manche Fotografen, ich möchte einfach nur, dass die weit verbreitet wird. Und diese Bilder, die können sie sogar weiter verkaufen, solange der Lizenzgeber immer noch weiter genannt wird und der Fotograf weiter genannt wird. Also es gibt die weiteste Creative Commons Lizenz, die sieht sogar vor, auch für kommerzielle Zwecke können diese Fotos genutzt werden.
Also muss man jedem Blogbetreiber raten, seid ganz vorsichtig, was ihr macht, welche Bilder ihr verwendet, damit ihr nicht plötzlich in rechtliche Schwierigkeiten kommt.
Das ist korrekt. Bei Blogbetreibern habe ich noch nicht mal so die Probleme, die wissen das ja meistens. Interessant ist, sind diejenigen, die gerade so bei Facebook und Co. unterwegs sind, denn Facebook ist letztlich auch nichts anderes als ein großer Blog. Aber das versteht so keiner und die Leute denken alle so, ja, das ist ja Facebook, der das anbietet. Weit gefehlt. Ich habe meine Pinnwand da und bin voll verantwortlich für das, was auf meiner Pinnwand passiert. Ich sage manchmal so ein bisschen ketzerisch, die Pinnwand meiner 16-jährigen Nichte, die ist jeden Tag 15.000 Euro wert. 15.000 Euro für Abmahnanwälte, wenn die sich nämlich mal dran machen würden und gucken würden, was da so alles für Verletzungen sind. Dann macht die Folgendes, dann linkt die auf ein YouTube-Video. Naja, wenn dann allerdings keine Rechte da sind und das Video schon illegal bei YouTube ist, dann ist sie voll dafür verantwortlich, denn was macht Facebook? Facebook schafft so einen kleinen sogenannten Embedded Player. Facebook bindet so einen kleinen Player ein und damit bietet sie auf ihrer eigenen Pinnwand das Video an. Und jetzt wird's richtig dicke. Sie haftet strenger als YouTube selbst. YouTube kann immer sagen, wir sind nur die technische Plattform, keine Ahnung, wer was bei uns online stellt, sagt uns das, wir nehmen es runter. Sie hat sich aber ein eigenes Video rausgepickt und das auf ihre Pinnwand gestellt, dann haftet sie voll dafür und muss gegebenenfalls für eine Urheberrechtsverletzung dann gerade stehen, nur weil bei YouTube das Ding schon illegal war.
Dann, ist das jetzt eine theoretische Betrachtung von Ihnen oder ist das auch schon wirklich zu Rechts Fällen gekommen?
Bislang zum Glück nicht, das sage ich deutlich dazu, dass bei Facebook noch relativ wenig abgemahnt wird, aber da bauen sich alle ganz schön gerade ein Sammelsurium von Urheberrechtsverletzungen zusammen. Und nicht nur das, auch Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Da sind Partyfotos ohne Ende zu finden. Kann ich aber nicht machen. Wenn ich Leute fotografiere, muss ich die fragen, ob ich die ins Internet stellen darf. Das ist wie eine Zeitung. Wer da was online stellt, der muss die Leute, die fotografiert worden sind, fragen, ob sie in der Öffentlichkeit überhaupt so in Erscheinung treten wollen. Und wenn man da ein paar Besoffene auf dem Foto hat, die wollen da vielleicht gar nicht zu sehen sein. Super war auch Folgendes. Da sagt sie letztens, hey Leute, hab morgen eine Mathe-Klausur. Wer hat eine Formelsammlung für mich? Sagt der Erste, ja, kannst du mir nach Köln kommen, ich kann dir die ausleihen. Sagt sie, nee, ist mir jetzt gerade zu weit. Jetzt kommt der Nächste, nimmt sein Smartphone, nimmt sein iPhone, knipst seine 10-seitige Formelsammlung ab und stellt das auf ihre Facebook-Pinnwand. Ich fand es eigentlich erstmal cool, aber derjenige, der die Formelsammlung geschaffen hat und der Verlag, der könnte es vielleicht irgendwann mal uncool finden. Und so sammeln sich da Urheberrechtsverletzungen, Datenschutzverletzungen, Persönlichkeitsrechtsverletzungen auf den ganzen Facebook-Pinnwänden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann die nächste Abmahnwelle werden wird. Allerdings, das vielleicht noch so da zum Schluss, ist es so, dass man ja in die einzelnen Profile im Moment noch nicht reinkommt. Das heißt, man muss schon Freund von ihr sein. Das hat aber Facebook ja auch letzte Woche geändert. Also da geht es immer mehr ein Stück weit Öffentlichkeit, sodass ich auch da sage, okay, da könnte es zu Abmahnungen in Zukunft auch dort wegen zig Sachen kommen.
Erschwerend kommt ja noch hinzu, dass Facebook nicht so gerne Daten wieder löscht, die einmal drauf sind.
Das stimmt natürlich. Und was die alles speichern, das wissen wir sowieso nicht. Ja.
Wir haben neben unserer Homepage auch noch ein Forum im Internet. Der Domaininhaber der Homepage ist der Wolfgang Back. Vom Forum, das bin ich. Im Forum geschieht natürlich auch einiges. Da gibt es Benutzer, die stellen Bilder ein. Da weiß ich nicht, wo sind die Bilder her? Haben sie die selbst gemacht oder nicht? Da gibt es Benutzer, die schreiben, das habe ich von Wikipedia oder irgendetwas anderes. Wie sieht es denn da aus? Können diese anonym angemeldeten und mit Nicknamen unterwegs seienden Benutzer belangt werden, wenn sie solche Urheberrechtsverletzungen begehen? Und wenn ja, wie? Oder wird dann der Forenbetreiber belangt?
Beide letztendlich. Also zunächst mal die Nutzer. Da ist es rechtlich ganz eindeutig. Die haben den Mist verzapft. Die haften auch voll für Urheberrechtsverletzungen, die in so einem Forum passiert sind. Ganz klar. Technisch ist es eine Frage, kann man die zurückverfolgen? Normalerweise ja, wenn das Forum die IP-Adressen gespeichert hat, dann sind die Menschen genauso zurückverfolgbar wie in den Tauschbörsen. Das ist die eine Seite, eher eine technische Schwierigkeit. Rechtlich spannender wird es bei den Forenbetreibern. Und das gilt nicht nur für Foren, sondern für all diejenigen, die Plattformen haben, auf denen nutzergenerierte Inhalte stattfinden, also User-Generated Content, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Da gilt Folgendes. Wer eine solche Plattform betreibt und die Inhalte nicht als eigene Inhalte ausweist, sondern klar als Inhalte der Nutzer ausweist, der haftet nur, wenn er, nachdem er auf eine Verletzung aufmerksam gemacht worden ist, nicht tätig geworden ist. Das ist das sogenannte Notice and Takedown-Verfahren. Das heißt, man muss informiert werden und muss dann herunternehmen. Macht man es nicht, dann erst haftet man und muss eine Unterlassungserklärung abgeben und Anwaltsgebühren zahlen. Aber soweit kann man erstmal grundsätzlich Entwarnung für die Nutzer geben. Da ist es also so, für die Forenbetreiber geben und für die User-Generated Content-Anbieter letztlich geben, man haftet nur dann, wenn man nach der Information, dass was schiefgelaufen ist, eben nicht tätig geworden ist.
Jetzt sagten Sie, wenn in einem solchen Forum die IP-Nummern derjenigen, die das eingestellt haben, gespeichert sind. Wie lange kann man denn solche IP-Nummern zurückverfolgen und auflösen und dann auf den Nutzer schließen? Denn die IP-Nummer, die wird ja in der Regel heute noch dynamisch vom Provider vergeben. Die ändert sich vielleicht auch im Laufe des Tages, spätestens aber nachts oder wenn der User sich ab und wieder angemeldet hat. Aber wie lange wird denn dieser zeitliche Zusammenhang, da hat zum Beispiel der Benutzer XYZ um 13:23 Uhr in dem Forum unter dieser IP-Nummer das Bild eingestellt, wie lange ist das nachvollziehbar?
Das kommt auf den jeweiligen Provider an. Zum Beispiel sagt die Deutsche Telekom, die speichern 7 Tage die IP-Adressen ihrer Nutzer. Das ist also komplett unterschiedlich. Manche Provider speichern viel länger, dürfen aber gar nicht so lange speichern. Da könnte man gegen seinen Provider vorgehen. Und dann gibt es Provider, die überhaupt keine Nutzerdaten speichern. Vielleicht sollte man seinen Provider mal fragen, ob er überhaupt was speichert. Wenn der nichts speichert, und wir haben ja keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, das ist ja gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht, wenn der Provider nichts speichert, dann ist auch keiner zurückverfolgbar. Als Faustregel gilt, 7 Tage ist man auf jeden Fall zurückverfolgbar. Entdeckt man eine Urheberrechtsverletzung natürlich erst später als 7 Tage, dann kann man gucken, ob ein Forumsmitglied aktuell auch nochmal was unter seinem Nickname gepostet hat. Dann hat man wieder eine aktuelle IP-Adresse dieses Forumsmitglieds und kann dann eben diese IP-Adresse zurückverfolgen und über den Nickname eben herleiten. Schau mal, du hast damals zwar eine andere IP-Adresse, aber den gleichen Nickname, da ist eine Verletzung stattgefunden, für die musst du jetzt haften.
Diese gespeicherten IP-Adressen, gehören die eigentlich zu dem Bereich, wo man als Forenbetreiber auskunftspflichtig ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz? Denn ich bin ja eigentlich, muss ich ja einem Mitglied, welches sagt, jetzt sag mir mal, was über mich alles gespeichert ist, obwohl zum Beispiel gar nichts gespeichert wird, außer dem, was das Mitglied bei der Anmeldung oder später in seinem Profil selbst eingetragen hat. Aber muss so eine IP-Nummer dann mitbekannt gegeben werden für den Fall, dass die im Forum gespeichert wird?
Ja, aber jetzt muss man sich überlegen, wem muss die bekannt gegeben werden? Diese IP-Adresse muss nur mitgeteilt werden demjenigen, der unter dem Nickname auch gepostet hat. Nach dem Datenschutzrecht hat man einen Auskunftsanspruch gegen denjenigen, der irgendwelche personenbezogenen Daten von mir speichert. Und die IP-Adresse gilt in Deutschland als personenbezogenes Datum. In gewissen Konstellationen sehen Gerichte das etwas unterschiedlich, aber grob kann man das ungefähr so sagen. Und dann muss ich mitteilen, welche Speicherungen über diesen einzelnen Nutzer habe ich vorgenommen in der letzten Zeit oder seit dieser Nutzer bei mir ist. Bei Facebook habe ich das mal machen lassen und Facebook teilt Ihnen alles mit. Die teilen Ihnen mit die IP-Adresse, wann waren Sie online, wann haben Sie sich bei Facebook eingeloggt, was haben Sie gemacht, welche Nutzeraktionen. Das sind hunderte von Seiten, wenn man bei Facebook aktiv ist, die einem da mitgeteilt werden. Und so einen Anspruch hat derjenige auch gegen seinen Forumsbetreiber. Allerdings hat den gleichen Anspruch nicht derjenige, dessen Persönlichkeitsrechte verletzt werden, hat auch nicht derjenige, der beleidigt worden ist oder irgendwie so, der kann den Forumsbetreiber eben nicht fragen. Der muss dann erst über eine Strafanzeige gehen und dann kommen die Strafverfolgungsbehörden. Die hätten dann wieder die Möglichkeit, die IP-Adresse von Dritten zu erfragen. Also da muss man sauber trennen. Wenn jemand irgendwas über mich verbreitet hat, dann kann ich nicht ohne weiteres den Forumsbetreiber fragen, hey, sag mir mal, wer war das? Wenn ich allerdings selbst dort Mitglied bin, dann kann ich das Forum fragen, was habt ihr eigentlich über mich gespeichert?
Ich habe dann noch eine Frage, die wir vielleicht vorhin ein bisschen schnell übergangen haben. Gibt es nicht seit 2008 eine Novellierung des Abmahngesetzes auch oder auch der Abo-Fallen, dass der Erstkontakt des Rechtsanwaltes zu seinem Kunden dann nachher, den er abmahnt, nur 100 Euro
betragen darf? In der Tat, ich habe gesagt, die verlangen alle 500 bis 15.000 Euro Abmahngebühren. Und wir haben aber einen Paragraphen 97a Absatz 2 Urheberrechtsgesetz, da steht drin, in einfachen Fällen darf der Anwalt nur 100 Euro verlangen oder werden nur 100 Euro Anwaltsgebühren ersetzt. Da sagen aber die Gerichte auf breiter Front, naja, jeder, der mehr als einen Song tauscht, der hat ja mehr gemacht als einen einfachen Fall, sondern meist ist ein ganzes Album getauscht worden. Das ist hier kein einfacher Fall mehr. Dann fällt der gesamte Paragraph weg und dann greift sozusagen ganz normal das alte Recht. Das ist ein ziemlicher zahnloser Tiger, dieser 97a Urheberrechtsgesetz. Ich habe in der Praxis kaum Fälle gesehen, in denen der mal greift. Manchmal, wenn Leute in eBay-Auktionen Fotos aus anderen Auktionen klauen, dann können für solche Abmahnungen nur 100 Euro verlangt werden. Aber das ist auch so einer der wenigen Fälle, wo das wirklich mal angewandt wird.
Herr Solmecke, Sie haben absolut recht mit dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Sie könnten Tage oder Wochen lang darüber sprechen. Wir haben jetzt eine ganze Stunde schon darüber gesprochen. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt und ich hoffe auch, unsere Zuhörer draußen werden eine ganze Menge für ihr privates Leben mitbekommen haben und vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie das Recht funktioniert, egal ob wir es als gut oder schlecht betrachten. Auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese Information.
Sehr gerne.
Ja, das tun wir alle und ich möchte sagen, dass wir vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass die Leute draußen ein bisschen mehr verstehen, was die Juristen da eigentlich alles
gut,
so machen.
Gut, dass wir einen Juristen gefunden haben, der uns das erklären konnte. Herzlichen Dank.
Gerne. Damit verabschieden wir uns von allen, die uns zuhören, bis nächste Woche. Wir heben den Daumen nach oben und sagen, immer ein Bit übrig behalten.
Oder einmal zickezack.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.